Hallo, Ida. Ja, ihr hört mich sehr gut. Sehr schön. Genau, begeistert von Gott ist das ist Thema unserer aktuellen Predigtserie, wie ihr ja wisst. Und wie schon verraten worden ist und wie man in den Liedern schon gemerkt hat und wie wir nicht schon vieles gehört haben, geht es darum, uns begeistern zu lassen von Gott als unserem Versorger, als dem, der für uns ist und für uns sorgt und der sogar den Namen hat, Gott, mein Versorger. Sogar einer seiner Namen. Aber ich muss einen Schluck trinken und mich mit Wasser versorgen, sonst trocknet meine Stimme aus. So. Meine Hoffnung ist es und mein Gebet, dass es mir und uns allen in dieser Predigtserie, die wir so Stück für Stück uns durch die einzelnen Themen hangeln, uns gelingt, uns alle auch wieder ein Stück weit, wie soll ich sagen, neu auch begeistern und entfachen zu lassen, mit neuer Begeisterung über das, was Gott eigentlich Gutes ist. Also nicht nur Gutes tut, sondern über das, wer er ist. Dass er über seine Vollkommenheit, seine Größe, seine Pracht, seine Kraft, seine Macht, seine Liebe, seine Geduld, seine Barmherzigkeit, seine Herrlichkeit, seine Gerechtigkeit, seine Schönheit, seine... Ich muss aufhören, sonst ist die Zeit auch rum. Also ihr merkt schon, man könnte eigentlich eine ganze Menge an Eigenschaften Gottes erzählen und darüber ins Schwärmen kommen, wie groß und wie wunderbar Gott ist. Und das ist eigentlich auch das, was wir mit der Predigtserie auch erreichen wollen, dass wir uns neu auch begeistern lassen. Diese Liste ist hier endlos. Und heute dürfen wir uns mit hineinnehmen und begeistern lassen davon, wie Gott uns versorgt. Ihr wisst, an vielen Orten wird heute das Erntedankfest gefeiert. Und das ist eine prima Chance, uns auch bewusst zu machen, wem wir eigentlich alles das, was wir haben, zum Beispiel Nahrung, Erntedank ist ja meistens so Richtung Nahrung, wem wir alles das verdanken. Und bei uns ist allen klar, unsere Nahrung kommt nicht aus dem Treff oder dem Netto oder dem Rewe oder wie sie alle heißen, sondern wir sind abhängig von Gott in dem, was er macht. Logisch, oder? Also die meisten Produkte, die wir heute genießen dürfen, haben irgendwie ihren Ursprung irgendwie in Landwirtschaft. Wenigstens, oder viele Sachen sind auch vielleicht chemisch mittlerweile hergestellt, aber die meisten ursprünglichen Produkte kommen dort her. Das Brot, das ist das Banalste, aber selbst Kleidungsstücke, die aus Baumwolle geschaffen sind, haben ihren Ursprung da drin. Und wenn wir uns das überlegen, dann merken wir auch eigentlich, wie abhängig wir von Gott sind. Oder? Weil schlussendlich, natürlich kann der Landwirt oder der das anpflanzt, der kann den richtigen Zeitpunkt zum Pflanzen haben oder zum Säen haben. Das ist auch super. Und er kann auch alle Techniken beherrschen, um auch seine Pflanzen zu versorgen. Er kann den richtigen Zeitpunkt erwischen, um zu ernten. Er kann dazwischen alles tun, um seine Pflanzen zu hegen und zu pflegen. Aber er hat es nicht im Griff, wann und wie viel Regen es geben wird. Er hat es nicht im Griff, seine Pflanzen vor irgendwelchen Schädlingen zu beschützen. Gut, er kann spritzen, könnte man jetzt dagegen halten. Irgendwie, er kann schon das eine oder andere tun. Aber er hat die Bodenbeschaffenheit auch nicht im Griff. Wie viele Mineralien, zu welchem Zeitpunkt, wann, wie, wo, was sind. Ich bin kein Landwirt. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, was man dazu erzählen könnte. Aber es sind nur so ein paar Beispiele, um zu zeigen, wie groß diese Abhängigkeit ist, in der wir eigentlich von Gott stehen. Und das ist ja nicht nur das Thema Nahrung, sondern das ist ja auch das Thema eben Kleidung, habe ich ja schon erwähnt. Oder das Dach über dem Kopf, was wir brauchen. Oder Arbeit, die wir brauchen. Und. Es gibt eine ganze Latte von Sachen. Und wie abhängig wir sind, das spüren wir in diesem Jahr vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als in anderen Jahren zuvor. Weil wir gehen in die Läden rein und wollen uns was kaufen. Und natürlich, wir leben in einem glücklichen Land, in dem die Regale noch voll sind. Aber wenn wir auf die Preise gucken, dann zieht es uns auch die Schuhe aus mittlerweile. Wir sehen die Inflation, die Teuerung. Wir haben die Gasrechnung vielleicht schon gekriegt, die Ankündigung der Erhöhung. Wir haben die Strompreise mittlerweile schon alle auf dem Tisch liegen. Da könnte man schon denken, oh meine Güte, was geht denn hier ab? Und da fragen wir uns natürlich dann schon so, oh, wohin führt das eigentlich? Und wenn wir dann noch die Nachrichten hören und die Zeitungen lesen, dann haben wir das Gefühl, dann kriegen wir jede Stunde fast, mindestens täglich, wenn wir uns das anhören, bekommen wir gesagt, und Leute, es wird noch schlimmer. Und da könnte einem ja, die Frage ist, was macht das eigentlich mit uns? Ne? Auf der einen Seite stehen wir da und wissen, hey, unser Leben ist in Gottes Hand, und auf der anderen Seite hören wir diese Dinge. Und dann gucken wir ins Ausland, wir gucken Richtung Afrika, Richtung Asien, hören von Hungersnöten. Ich meine, wir haben selber vor ein paar Wochen für unsere Geschwister in Kenia gesammelt, weil dort eine riesen Hungersnot ist und sie in Bedrängnis geraten sind. Und das hören wir und denken, was geht hier eigentlich ab? Und was macht das dann auch mit uns? Was macht das mit uns Christen? Und was lassen wir als Christen zu, was diese Situation auch mit uns machen darf? Und wie gehen wir dann damit um? Und die Frage dessen, was wir dann auch so sehen, wenn wir in die Nachrichten gucken, ist dann auch, ist das wirklich alles? Ist das schon die ganze Story? Diese Panikszenarien, diese Angstszenarien oder diese Sorgenszenarien, will ich es mal nennen, die man ja kriegen kann, das ist ja keine Frage. Ich habe 6 Punkte, auf die ich eingehen möchte in meiner Predigt. Keine Sorge. Irgendjemand hat mal kürzlich gesagt, eine Predigt, hätte er gehört, besteht immer aus 3 Punkten. Also keine Angst, ich habe jetzt nicht 2 Predigten vorzuhalten. Und die doppelte Zeit. Nein, Spaß beiseite. 6 Punkte. Mein erster Punkt ist berechtigtes Sorgen. Der zweite ist, Gott ist der Ursprung aller Versorgung. Gott sorgt für sein Volk, ist der dritte Punkt. Das größere Bild, das Paket. Und jetzt, dann haben wir alle 6 Punkte. Und ich möchte anfangen eben mit berechtigtes Sorgen. Wie gesagt, wenn wir die Nachrichten hören, dann bekommen wir das folgende Bild vorgemalt. Wir sehen Zeitungsartikel aus den unterschiedlichsten Zeitungen, Stuttgarter Zeitung erst kürzlich, Gasmangel wird kommen. Wir sehen es ja auch an den Preisen, ich habe es schon erwähnt. Oder der ganze Stromthematik. Wir werden täglich bombardiert damit, so kommt der Blackout oder kommt er nicht? Kommt er regional, kommt er überall? Müssen wir irgendwo den Strom abschalten im Winter oder nicht? Oder die Teuerung, wie hat sich die entwickelt? Und wenn man die Kurve da anguckt, dann kann man schon kalte Füße kriegen. Also, kalte Füße kriegen ist ja fast schon doppeldeutig, wenn ich hier vorne stehe und über Gas und sowas rede und Heizung. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat auch eine Liste rausgegeben, das ist nicht die Liste, was man alles tun kann, um Vorsorge zu treffen. Was man alles so im Haushalt vorrätig haben sollte an Wasser, Nahrungsmittel, Kerzen, Batterien, Taschenlampen, was weiß ich was, eine Riesenliste. Und ich bin mal auf die Seite gegangen und habe mal geguckt, was beschäftigt eigentlich die Leute, weil sie haben nämlich auf ihrer Seite diese Liste auch veröffentlicht, nämlich Fragen, die sie häufig gestellt bekommen. Und da merkt man schon, das ist ein Thema, Versorgung ist zurzeit ein Thema, was uns alle beschäftigt. Das ist auch klar, das ist auch legitim, das ist auch richtig. Und es ist logisch. Ich meine, wir sehen Krieg und Säbelrasseln weltweit. Wie gesagt, wir sehen die Gasrechnung, Stromrechnung. Und das Sorgenkarussell unseres Herzens kann sich dann schon anfangen zu drehen, oder? Hand aufs Herz. Wem geht es nicht so? Irgendjemand, dem es nicht so geht? Ihr seid genauso ehrlich wie ich. Mir geht es nämlich auch so. Also es ist logisch, man guckt sich das an und denkt, wohin soll das führen? Und dann lesen wir in der Bibel Stellen wie, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das ist Wahrheit. Und trotzdem, wenn man diese Nachrichten so hört, dann hat man plötzlich so das Gefühl, meine Güte, ist das nicht ein bisschen banal? Ist das nicht ein bisschen zu schnell, zu flach, zu... Kann ich damit was anfangen? Weil stelle ich mich damit nicht zu schnell aus der Affäre? Ich habe Familie, ich muss dafür meine Kinder sorgen. Ich habe Eltern, die vielleicht nicht mehr so können, die auch versorgt sein müssen. Ich muss doch irgendwas tun. Ich kann doch nicht einfach nur zugucken und sehenden Auges in das Dilemma reinmarschieren. Und das sind alles auch ganz korrekte Überlegungen. Und das will ich allem, was ich als Weiteres sage, auch bewusst voranschicken, dass das korrekte und wichtige Überlegungen sind. Aber wir dürfen nicht durcheinander bringen, was auf der einen Seite ein verantwortlicher Umgang ist mit Sorgen, Versorgen, mit Vorsorge treffen, und auf der anderen Seite ein Handeln, das von Angst und Panik bestimmt ist. Da müssen wir unterscheiden. Und müssen aufpassen, dass wir uns nicht in diesen Angstsog und Paniksog mit hineinziehen lassen. Wir kennen, da habe ich sogar ein Bild für, genau, Vorsorge versus Panik. Genau, ich habe den Hamsterkauf habe ich als Beispiel genommen, weil ich dachte, das war bei Corona ja auch schon mal, ne? Da war es Toilettenpapier und Nudeln, ich weiß nicht, was es als nächstes sein könnte, was so die Leute, was wir so auf unserem Herzen haben, wo wir denken, das ist uns wichtig, das kaufen wir. Was das Thema Versorgung und richtige und gute Vorsorge angeht, da haben wir ein Paradebeispiel im Alten Testament. Wem fällt da gerade eins ein? Spontan? Bibelvers, genau, fleißige Frau sorgt vor. Ich glaube, ja, in den Sprüchen gibt es sowas. Genau, der Josef. Josef, an den habe ich nämlich auch gedacht. Schön, dass es tragen wir ein bisschen zusammen. An Josef habe ich auch gedacht, Josef im Alten Testament. Ihr kennt die Geschichte, er ist auf ziemlich üblen Wegen nach Ägypten gekommen. Und über die Wege will ich nichts erzählen, aber es sah eigentlich nicht rosig für ihn aus. Sein Leben sah nicht aus, als ob das jetzt der super Aufstieg ist. Hurra, ich komme nach Ägypten. Überhaupt nicht. Er ist von seinen Brüdern ja im Prinzip verscherbelt worden und dann verschleppt worden nach Ägypten und ist dort in Sklaverei gekommen. Aber Gott hat ihm eine besondere Gabe gegeben gehabt, nämlich er hatte selber Träume und er konnte Träume erklären, Träume auslegen. Und das haben andere mitgekriegt. Und eines Tages hat Pharao einen Traum mit 7 fetten Kühen und später mit 7 mageren Kühen. Und er hat sich natürlich gewundert, was soll dieser Traum? Dann hat er von diesem Josef gehört, der Träume auslegen kann. Und Josef wurde dann geholt. Und er hat von Gott dann die Erklärung gekriegt und hat gesagt, du Pharao, das ist ganz einfach. Die Sache ist die. Die nächsten 7 Jahre werden super Jahre sein, in denen du Ernte hast ohne Ende. Aber danach kommen 7 Jahre, das wird eine Katastrophe. Da hast du Ernteausfälle permanent. Da passiert gar nichts mehr erntemäßig. Und er hatte dann den Auftrag gekriegt, er ist also Vize-Pharao geworden und hat dann den Auftrag bekommen, die 7 guten Jahre zu nutzen, um Vorsorge zu treffen. Das Ganze, was überschüssig ist und Überfluss ist, einzusammeln und parat zu halten für die 7 schlechten Jahre. Und so ist es durch Gottes Wirken, genutzt durch Josef, gelungen, nicht nur das Volk der Ägypter zu retten, sondern auch das Volk der Israeliten, was da gerade im Entstehen war, durch Josefs Familie. Also Vorsorge ist etwas Gutes, Vorsorge ist nichts Schlechtes. Es ist wichtig, dass wir Vorsorge treffen, aber wir müssen es auch bewusst sein, am Ende, dass das so geklappt hat in dieser Geschichte, war nicht Josefs Genialität, war nicht Pharaos großzügiges Verhalten Josef gegenüber, sondern es war Gottes Wirken, was dahinter stand. Hätte Gott Josef nicht nach Ägypten gebracht, da geht es schon los, hätte Gott Pharao nicht den Traum gegeben, hätte Gott Pharao nicht erzählt, Josef kann Träume deuten, hätte Gott Josef nicht den Traum erklärt, hätte Fahrradkette, oder? Also man kann das Ding beliebig erweitern und man stellt immer fest, am Ende war es Gott, der das so geführt hat, dass es möglich war. Wir dürfen uns bewusst machen, dass wir mit allem, was wir bedürfen, immer in Gottes großzügiger Hand sind. Und da komme ich schon zum nächsten Punkt. Gott ist der Ursprung aller Versorgung. Gott liegt unsere Versorgung am Herzen. Ich glaube, das ist uns allen auch klar. Woran mir das auch so bewusst geworden ist, es geht schon los, als Gott die Welt geschaffen hat. Am 3. Tag schafft Gott was? Er schafft dort alles samentragende Kraut, Kräuter, Fruchtbäume, Gras. Das schafft er da. Bevor irgendwelche anderen Lebewesen da sind, schafft er quasi das, was er später den anderen Lebewesen als Nahrung gibt. Also die Grundlage für Versorgung ist das Erste, was Gott gelegt hat in seinem ganzen Schöpfungsplan. Das war ihm offensichtlich ein Anliegen, nicht einfach zu sagen, ich schaffe jetzt Tiere, ich schaffe jetzt Menschen, hurra, ach, die müssen ja auch was essen, oh, Überraschung, nichts Überraschung. Gott hat einen Plan gehabt. Gott ist nicht überrascht gewesen. Gott hat einen Plan gehabt. Er wusste genau, was er in diesen 7 Tagen und diesen 6 Tagen der Schöpfung vorhat. Und am 3. Tag legt er die Grundlage, dass Nahrung da ist und Versorgung da ist für das, was am 5. und am 6. Tag passiert. Am 5. oder 6. Tag passiert es nämlich, oder passiert es nicht, schafft Gott nämlich dann die Luft- und Wassertiere, die Vögel aller Art, vielfältige Fischarten. Das macht er am 5. Tag. Aber ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich zu den Gräsern, Kräutern, Fruchtbäumen, Pflanzen in der Art. Gott hat die nicht nur geschaffen, Gott hat da nicht nur ein Tomätchen gepflanzt und ein Salbei und eine Kartoffel, sondern das, was er da geschaffen hat, das hat er so angelegt, dass das Selbstläufer waren, die sich vermehren und wuchern und ausbreiten. Das war alles, was er geschaffen hat zu dem Zeitpunkt, war auf Überfluss angelegt. Ich möchte ein Beispiel machen, ein Beispiel der Tomate. Die Tomate. Eine Tomatenpflanze kann in einem Jahr im Schnitt, je nach Sorte, zwischen 2 und 4 Kilo Frucht hervorbringen. Wir haben dieses Jahr im Garten Tomaten. Und ich habe auch, man sieht so, man erntet so Stück für Stück und man hat die ganze Zeit Tomaten, man freut sich dran und man zählt die ja gar nicht, man isst sie einfach. Aber sich plötzlich bewusst zu machen, wie viel waren das eigentlich, die an einer Pflanze dran gewesen sind, das ist unglaublich. Aber das ist nur der Anfang von der Geschichte. Wenn man nämlich dann weiterguckt, wie viel Samen hat eine Tomate? Jede Tomatenfrucht enthält zwischen 30 und 40 Samen. Jede Frucht. Jede Tomatenpflanze, was waren das? 2 bis 4 Kilo Tomaten und jede Frucht 30 bis 40 Samen. Wenn ich mir das vorstelle, das ist Überfluss. Das ist unglaublich viel, was da quasi wieder in den Boden, was sich da reproduzieren kann, was wieder neu wächst. Und so hat Gott die gesamte Schöpfung, alles das auf Überfluss, auf Wachstum ausgelegt. Und wer einen Garten hat, der kennt das zumindest beim Unkraut, merken wir es, dass das wuchert und wuchert und wuchert, wenn wir nichts dagegen tun. Das wird immer mehr. Aber auch die guten Sachen werden immer mehr. Und wuchern und wuchern und wuchern, weil Gott das so angelegt hat. Gott knausert nicht. Gott ist großzügig. Gott ist ein Gott, der auf Überfluss und Versorgung hinaus angelegt hat. Und am 5. Tag des Schöpfungsberichts, da kommen wir dann darauf, schafft Gott die Luft- und die Wassertiere mit einer unglaublichen Vielfalt und Artenvielfalt. Und am 6. Tag schafft er dann die Landtiere, auch wieder mit einer unglaublichen Vielfalt an Arten. Und zum Schluss setzt er über alles das die Krone, als Krone den Menschen. Und beauftragt ihn, auf alles andere zu achten, es zu bebauen und zu bewahren. Und sagt dann, bei all diesen Lebewesen sagt er dann, dass er als Nahrung den Tieren das grüne Kraut gibt und uns Menschen alles samentragende Kraut und alles Obst. Und später nach der Sintflut kam dann auch das Fleisch mit ein paar Regeln dazu. Also was sehen wir? Gott hat die Schöpfung schon auf Versorgung angelegt. Das ist nicht irgendwie eine Laune der Natur, ein Zufallsprodukt oder irgendwas, sondern ein Versorgungsakt Gottes schon vom 1. vom 3. Tag an, aber vom 1. Gedanken her, den er angelegt hat. Und dieses Überflussprinzip von Saat und Ernte, das ist ein Versprechen, was Gott uns gegeben hat und was er Noah gegeben hat, das wird auch nicht aufhören, bis Jesus wiederkommt. Da müssen wir keine Sorgen uns machen. Manchmal denken wir ja, oh, wird das wirklich, können wir eigentlich alles ernähren? Wenn es schwierig ist, uns zu ernähren, ist es vielleicht, liegt es nicht an Gott, sagen wir es mal so. Aber in 1. Mose 8, Vers 22 lesen wir, von nun an, das sagt der Noah und seiner Familie, von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott ist es also, der Nahrung bereitstellt. Wie ist es mit der Kleidung? Wann kam das Thema Kleidung ins Spiel und durch wen? Was meint ihr? Caro? Adam und Eva. Genau. Der erste Schneider, also ich sage es ein bisschen salopp, der erste Schneider, von dem wir in der Bibel lesen, ist Gott selbst. In dem Moment, wo, wir kennen die Geschichte, Adam und Eva haben im Paradies aus Unglauben gegen Gott rebelliert. Und das hat dazu geführt, dass Scham in ihr Leben reingekommen ist. Sie haben sich vor Gott geschämt, sie haben sich voreinander geschämt. Und sie haben ihre Nacktheit als etwas Unangenehmes wahrgenommen. Und Gott war es dann selbst, als er sie aus dem Paradies ausschließen musste, der sie dann entsprechend bekleidet hat. Und wir lesen es in 1. Mose 3. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Als ich das so gelesen habe, dachte ich, wie viel Liebe steckt doch da drin, oder? Er hätte ja auch sagen können, ihr Pappnasen habt vorher nicht auf mich gehört. Jetzt löffelt eure Suppe gefälligst selber aus. Was hat das denn mit mir zu tun? Ihr schämt euch? Ja, selber schuld. So ist Gott aber nicht. Und was wir hier lernen und was wir hier lesen, ist, dass Gott sagt, hey, ich habe euch mit Nahrung versorgt und die nehme ich euch auch nicht weg, auch wenn es jetzt ein bisschen schwieriger wird, lieber Adam. Aber ich sorge auch für eure Kleidung und nehme euch in eurer Scham auch ernst und versorgt sie. Klammer auf. Er muss auch der Erste gewesen sein, der ein Tier getötet hat, Klammer zu, um diese Fälle zu haben. Ich finde das sehr bewegend, als ich das gelesen habe. Aber darauf, das wäre ein eigenes Thema. Gott ist der Ursprung all unserer Versorgung und unsere Versorgung liegt ihm am Herzen. Und dann kommen wir schon zum dritten Punkt. Gott sorgt für sein Volk. In besonderem Maß. Er hat die Grundlagen gelegt für Mensch und Tier. Aber wir haben auch eine ganze Menge Beispiele von Gottes Versorgung, wo er ganz gezielt sein Volk in besonderem Maße versorgt hat. Da kennen wir eine ganze Menge Beispiele, ich möchte aber nur ein paar herausgreifen. Nehmen wir Abraham. Von Abraham haben wir gelesen, Gott hat ihn geliebt, Gott hat ihn versorgt mit Herden, Gott hat ihn gesegnet mit Wohlstand und zum Schluss hat er ihn gesegnet mit einem Sohn. Da war Abraham schon reichlich alt. Und Gott segnet ihn mit einem lang erwarteten, lang ersehnten, lang erhofften Sohn, ihn und seine Frau. Und verheißt ihm sogar, ich werde deine Nachkommen machen, so zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Meer. Gott hat Abraham versorgt. Von Josef haben wir schon gehört, wie er ihn versorgt hat und wie er durch ihn versorgt hat. Dann kennen wir die Geschichte vom Volk Israel in der Wüste. Gott beauftragt Mose, das Volk Israel aus Ägypten herauszuholen, vom Pharao weg. Und in das verheißene, versprochene, gute Land zu führen, in dem übrigens Milch und Honig fließt, was auch sehr nach Versorgung klingt, die Gott am Herzen lag. Aber er führt sie erstmal dorthin und sie müssen durch eine Wüste. Und das war nicht ganz so der Wunsch, aber sie müssen 40 Jahre durch diese Wüste irren. Aber was Gott in diesen 40 Jahren macht, ist, er versorgt sie übernatürlich mit dem Manna, was sie jeden Tag bekommen. Immer genau für diesen Tag, beziehungsweise am Wochenende für zwei. Gott versorgt. Gott betrachtet sein Volk wie seinen Augapfel. Das sagt er in Sacharja 2, Vers 12. Und er behandelt es auch so. Und darüber hinaus kennen wir auch noch weitere Geschichten, wo Gott sich sogar persönlich um einzelne Personen kümmert. Wie zum Beispiel den Elia, als eine Hungersnot in Israel ausgebrochen ist und er eine Witwe beauftragt, also Gott eine Witwe beauftragt, Elia aufzunehmen und zu versorgen. Sie weiß das nicht von Anfang an, dass er sie beauftragt hat. Aber Elia kommt dann zu ihr und sie erleben das Wunder, dass das bisschen Getreide und das bisschen also Mehl, das bisschen Öl, was sie noch hat, für die gesamte Zeit der weiteren Hungersnot, 3 Jahre, für diesen kleinen Haushalt, bestehend aus dieser Frau, ihrem Sohn und dem Elia, reicht. Das bisschen, was sie noch hatte, das war das Letzte, was sie hatte, als er kam. Allerdings habe ich jetzt gerade ein interessantes Wort verwendet. Ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe Hungersnot gesagt. Ne? Wie passt denn das in das Thema Gott, mein Versorger? Hungersnot? In der Geschichte, die wir gelesen haben, oder wenn wir das Alte Testament durchlesen, ab der Geschichte von Adam und Eva erleben wir immer diese Aufs und Abs vom Volk Israel, oder? Diese Aufs und Abs, wo Gott sagt, hey, wenn ihr tut, was ich sage, und ich meine es doch wirklich gut mit euch, wenn ihr tut, was ich sage, dann werde ich euch segnen, versorgen, für euch da sein, euch beschützen, euch behüten. Aber wenn ihr es nicht tut, dann kann ich nicht mit euch Gemeinschaft haben, das geht nicht. Und dann ziehe ich meine Hand, meine segnende Hand von euch weg und hole euch auf diese Weise wieder zu mir zurück, damit ihr euch erinnert, dass ihr doch bei mir alles habt, was ihr braucht. Und so erleben wir das im Alten Testament, sehen wir das immer wieder, so die Hochs. Das Volk Gottes wendet sich zu Gott und erlebt unglaublichen Segen, wendet sich wieder ab und erlebt unglaubliches Elend und so geht's hin und her. Das rundum sorglos Leben, das ultimative rundum sorglos Leben, das hatten eigentlich bis dahin nur Adam und Eva im Garten Eden, den Gott für sie gepflanzt hat. Und das lesen wir in 1. Mose 2, wer das nachlesen möchte, ab Vers 4. Aber als sie sich gegen Gott aufgelehnt haben, durch ihr Misstrauen, gegen Gott, von dem sie ja eigentlich alles hatten, aber dem sie plötzlich trotzdem nicht vertraut hatten, dass er es gut, wirklich gut mit ihnen meint und dass es wahr ist, was er sagt, dass Dinge, die er ihnen verboten hat zu tun, negative Konsequenzen haben wird, dann haben sie es ausprobiert und erlebt, dass es wahr war, was Gott gesagt hat. Ihr dürft nicht von diesem Baum essen, sonst werdet ihr sterben. Und sie denken, nachdem der Teufel ihnen eingeflüstert hat, von wegen so ein Quatsch. Gott weiß, dass ihr dann sein werdet wie er und das will er halt nicht. Und dann haben sie angefangen, dem Teufel mehr zu glauben als Gott und erleben dann, dass es eine Fehlentscheidung war, gelinde gesagt. Es war eine Katastrophe, die sie ausgelöst haben. Für sich selber, nicht für Gott. Es war für sie eine Katastrophe. Weil dann kam der Tod in ihr Leben und das Elend. Und sie haben erlebt, dass Tod halt dann nicht nur das ist, dass man halt irgendwie alt wird und irgendwann stirbt, sondern Tod war auch, dass sie geistlich tot waren und keine Gemeinschaft mehr mit Gott hatten und keine Gemeinschaft mehr in dem Sinne haben konnten. Und das war auch dann der Anfang, ich meine, das wissen wir auch alles, das war dann der Anfang von diesen Aufs und Abs, die wir dann im Nachgang in der ganzen Geschichte des Alten Testaments auch lesen. Und wie gesagt, wenn sie treu waren, dann war alles gut, dann hatten sie Frieden, sie hatten gute Ernte, gutes Leben. Und wenn nicht, dann konnte Gott, der ja heilig ist und gerecht ist, nicht bei diesem Volk direkt dabei sein und so, und hat sich von ihnen weggezogen. Das alles ändert aber nichts daran, dass Gott sein Volk geliebt hat und auch immer wieder dafür gesorgt hat, dass er es zurückgeholt hat zu sich. Und dass er ihre Herzen wieder für sich, auf sich ausgerichtet hat. Das war ja sein Volk. Ich habe vorhin gesagt, er behütet es wie seinen Augapfel. Und das war auch in diesen Situationen der Fall. Und in 1. Mose 3 lesen wir sogar noch, dass Gott ankündigt, dass er schon dort sagt, diesen Aufs und Abs, die jetzt kommen werden, werde ich dann mal ein Ende setzen durch einen, den ich senden werde. Und das führt mich zum vierten Punkt, das größere Bild. Zum Thema Erntedank oder zum Thema Versorgung, das größere Bild. Von Abraham habe ich schon erzählt und die Geschichte kennen wir alle. Abraham im hohen Alter von 100 Jahren, Sarah war 90, bekommt den lang ersehnten und erhofften Sohn. Das war für die ein Wunder. Ich meine, welcher 100-Jährige glaubt noch allen Ernstes, dass er mit seiner 90-jährigen Frau einen Sohn zur Welt bringen kann? Und welche 90-jährige Frau würde sich auf die Entbindung freuen und auf die Jahre danach irgendwie dem kleinen Krabbler hinterher zu wuseln? Und ich weiß nicht, ob Abraham noch Freude an der Idee hatte, dann noch irgendwann Fußball spielen zu müssen. Also ich will das nicht karikieren, aber ich will das ein Stück weit, dass uns das transparent wird. Das war ein alter Mann und eine alte Frau, die da endlich das verheißene Kind bekommen und versprochene Kind bekommen. Aber das war ja auch eine Zäsur in ihrem Leben. Aber es war die Freude pur. Es war das, was sie sich erhofft hatten. Es war das, was sie ersehnt hatten. Und dann kommt eine ganz unfassbare Geschichte, nämlich Gott fordert Abraham zu einem Haus, er fordert ihn heraus, zu einem Berg zu gehen, nur 3 Tagesreisen entfernt von dem Ort, wo sie gewohnt haben, um dort den Sohn Isaak als Brandopfer zu opfern. Ich frage mich, was in Abraham in dem Moment vorgegangen sein muss, als er das gehört hat, und die nächsten Stunden. Weil lang Zeit gelassen hat er sich nicht. Wenn wir jetzt weiterlesen, ist er am nächsten Morgen hat er gepackt. Aber was für Qualen muss Abraham auch durchgemacht haben? Jetzt sagt doch Gott, du wirst einen Sohn bekommen. Gott begegnet mal Abraham und sagt, nächstes Jahr, wenn ich hier vorbeikomme, wirst du einen Sohn haben. Und das passiert dann auch. Und dann haben sie diesen Sohn, diesen lang ersehnten, erhofften Sohn. Und dann sagt Gott, ich zeige dir einen Ort und an dem möchte ich, dass du mir deinen Sohn als Brandopfer gibst. Nun, Abraham kannte Gott, ich habe schon erzählt, er ist mir schon ein paar Mal begegnet. Aber was hat es mit diesem Brandopfer auf sich? Ein Brandopfer, damit sollte Abraham Gott gegenüber seine Dankbarkeit und seine Verehrung zum Ausdruck bringen. Und das dadurch, dass er ihm das Beste gibt, was er durch Gottes Segen erhalten hat. Und das Beste, was er durch Gottes Segen erhalten hat, war natürlich Isaak. Das war Abraham auch klar. Und Abraham vertraut Gott, er liebte Gott natürlich auch und hat ihn verehrt und hat sich dann tatsächlich auch auf diesen Weg gemacht, gemeinsam mit einem Esel, beladen mit Feuerholz, mit 2 Dienern und mit Isaak. Interessant ist, dass Isaak dann zwischendurch mal fragt und sagt, sag mal, Papa, wo ist eigentlich das Opfertier? Wo ist denn das Lamm? Und Abraham sagt dann, Gott wird sich eins aussuchen. Gott wird mit einem versorgen. Und da wundert man sich schon. Der Isaak war kein dummer Junge. Isaak, wir sehen ihn immer so als Teenager, aber wahrscheinlich, der war über 20, als er da mitgegangen ist mit seinem Vater. Und da wird nicht gerade gedacht haben, sag mal, was geht hier eigentlich? Irgendwie ist das doch komisch. Und dann die Antwort von Abraham, Gott wird versorgen. Entweder hat Abraham gedacht, vielleicht tauscht Gott das Opfer tatsächlich noch aus. Aber im Hebräerbrief lesen wir später, dass Abraham auch davon überzeugt war, dass selbst wenn er den Isaak tötet, Gott ihn wieder zum Leben erwecken kann. Aber trotzdem, es ist so eine Restangst, kann ich mir vorstellen, muss im Abraham trotzdem drin gewesen sein. Was passiert hier? Wie soll das jetzt genau laufen? Was macht ja Gott eigentlich? Und sie kommen an diesen Berg. Na, das war zu weit. Sie kommen an diesen Berg und Abraham schüttet oder richtet den Brandopferaltar auf, er schüttet das Holz auf, nimmt seinen Sohn, wohlgemerkt über 20, bindet diesen Sohn auf das Feuerholz. Und das Erstaunliche daran ist ja nicht nur, dass Abraham diesen Schritt macht, das Erstaunlichere ist fast doch, dass Isaak das mitmacht. Dieses Vertrauen, dieses tiefe Vertrauen Isaaks in seinen Vater ist noch fast bewegender als das Vertrauen Abrahams in Gott. Wenn ich mir das angucke, wer kann sich vorstellen, dass, also wer von euch hat Söhne? Ja, ich auch. So, jetzt stellen wir uns noch mal vor, Gott sagt zu dir, nimm deinen Sohn und tu das. Und du sagst vielleicht, Gott wird ersehen. Aber was sagt dein Sohn? Welcher Sohn würde denn, was für eine Herzenshaltung hat dieser Sohn offensichtlich seinem Vater gegenüber, in diesem tiefen Vertrauen auch ihm gegenüber, dass er sagt, was du machst, Papa, ist richtig. Und ich liebe dich und ich vertraue dir und ich füge mich offensichtlich hinein. Isaak fügt sich dem Willen seines Vaters völlig gehorsam und ist bereit, auch sein Leben zu geben. Das kommt uns irgendwie bekannt vor, wenn wir ein paar tausend Jahre nach vorne gucken von diesem Zeitpunkt aus. Und nach diesem Erlebnis, und dann passiert im letzten Moment, als Abraham schon mit dem Messer über dem Isaak drüber ist, spricht Gott zu ihm und sagt, stopp, hör auf, und rettet Isaak und tauscht das Opfer aus gegen den Widder, der sich dort im Gestrüpp nebendran verheddert hat. Und da merkt man auch, wie Gott versorgt hat, weil der Widder ist sicherlich nicht erst von groß weit her angaloppiert gekommen, damit er pünktlich zum Opfer da ist, sondern da hat Gott sicherlich vorher schon dafür gesorgt, dass der Widder in der Nähe ist und sich genau im richtigen Moment verheddert, sodass Abraham und Isaak ihn nicht vorher zu sehen bekommen, als in dem Moment, wo Gott sagt, stopp. Gott ist der Gott, der auch zum richtigen Zeitpunkt versorgt. Den Zeitpunkt, den er definiert hat. Aber er hat versorgt. Und so nennt Abraham dann den Ort auch, der Herr wird ersehen oder der Herr wird versorgen. Der Name von dem Ort war dann Yahweh Jireh. Und die Geschichte ist schon sowas wie eine Vorschau auf das, was sich dann 2000 Jahre später an etwa dem ähnlichen Ort, und manche sagen, es sei sogar der gleiche Ort, Golgatha, gewesen, jedenfalls ein Berg in der Nähe dessen, was später dann Jerusalem wurde. Aber dort hat dann Gott das Opfer nicht abgebrochen, als sein Sohn hat geopfert werden sollen. Dort hat er einen anderen Tausch durchgeführt. Und wir lesen in Johannes 3, Vers 16 und 17 die ganz bekannte Stelle, aber das finde ich so bewegend in diesem Kontext von dem, was Abraham erlebt hat und was jetzt Gott aber völlig durchzieht. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Abraham und Isaak haben die Versorgung Gottes durch den Widder erlebt, den Gott als Tausch für Isaak gegeben hat. Und wir erleben in dem Opfer, das Jesus vor 2000 Jahren getan hat, eine ganz andere Art von Versorgung mit einer viel größeren Tragweite für unser Leben. Diesmal tauscht Gott nicht das Opfer, sondern Gott tauscht durch das Opfer unsere Verlorenheit in eine ewige Strafe hinein. Die tauscht er aus gegen unsere Errettung in ein ewiges Leben hinein. Das ist der Tausch, den Jesus für uns gemacht hat. Und das passiert, indem er alle unsere Sünde auf Jesus legt, er an unserer Stadt sein Leben gibt und dadurch alle Sünde und die Macht des Todes endgültig besiegt. Das ist die ultimative Versorgung, die Gott für uns bereithält, die Gott für uns Menschen bereithält und die wir im Glauben an Jesus erhalten. Und so in der Vorbereitung habe ich gedacht, eigentlich ist es doch auch genau das, was wir wirklich am dringendsten und am weitreichendsten, schwieriges Wort, benötigen. Neben allem, was wir natürlich für unser tägliches Leben brauchen, aber wir brauchen doch etwas, was darüber hinausgeht. Wir brauchen Erlösung von Schuld und wir brauchen Erlösung von Sünde. Und das ist oft so ein Aspekt, den wir bei dem Thema Versorgung gar nicht auf dem Schirm haben, dass Gott noch einen viel größeren Fokus hat, noch einen viel größeren Plan hat, als nur das, dass er uns mit Essen, Trinken, Arbeit, Dach, wie wichtig das auch alles ist, versorgen möchte. Aber was nutzt uns das, wenn wir in der Ewigkeit verloren sind? Gott ist ein Gott, der uns gerne gibt. Aber wir dürfen uns auch nichts vormachen. Diese Welt hier, mit allen Bedürfnissen, die wir hier haben, die wird vergehen. Das hat Gott angekündigt. Und dann ist wirklich die Frage, was nutzt uns dann Kleidung, was nutzt uns dann Wohlstand, was nutzt uns dann unser Dach über dem Kopf, so gut und so wichtig die Dinge sind, aber sie sind nicht das Zentrale in unserem Leben. Und das, worum es wirklich und im Kern geht, ist, dass Gott will, dass wir in den Genuss seiner ewigen Versorgung kommen. Und dass möglichst viele Menschen in diesen Genuss seiner ewigen Versorgung kommen. In 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen wir, dass er will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Anliegen, Gottes Wunsch. Kommen wir zum vorletzten Punkt. Was ist denn jetzt eigentlich seine Versorgung? Das habe ich ja lange geredet über alles Mögliche. Aber womit versorgt uns Gott? drei Punkte. Das eine, das grundsätzliche Versorgungspaket, was wir als Christen, als die, die an ihn glauben, bekommen haben, ist, dass er uns zu Bürgern seines Reiches gemacht hat. Wir lesen es in Philipper 3. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Wir erwarten seine Wiederkunft. Und das ist dann die Wiederkunft, wo dann auch das Gericht folgen wird. Aber unser Bürgerrecht ist dort. Das heißt aber auch, wenn wir Bürger des Himmelreiches Gottes sind, des ewigen Reiches, dann sind wir auch Teilhaber dieser ultimativen, dieser endgültigen, dieser umfassenden Versorgungsbasis Gottes, die in der Ewigkeit ist, die parat ist für uns. Und dort gibt es auch nichts mehr an Mangel, dort gibt es keinen Mangel mehr. Dort gibt es keinen Mangel an Gesundheit, keinen Mangel an Frieden, keinen Mangel an Freude, keinen Mangel an irgendwas. Wir sind Teilhaber, wir lesen es hier, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Das heißt, dass die ganzen Schätze des Himmels auch für uns sind und uns zur Verfügung stehen. Als Kinder Gottes sind wir Teil seines Haushalts, Teil seiner Familie. Wir sind nicht der Abschaum oder der Wurmfortsatz, als der wir uns vielleicht manchmal fühlen, weil wir denken, wir haben so abstruse Ansichten, die gar nicht in die Weltgeschichte so reinpassen. Nein, diese für manche vielleicht abstrusen Ansichten sind aber die Wahrheit. Sie sind Gottes Wort. Aber unsere Position ist auch nicht die von denen, dass wir uns verstecken müssen mit Gottes Wort, sondern wir gehören zu seiner Familie. Wir sind Teil seines Reiches. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Miterben Christi. Wir sind ein Volk von Königen und Priestern. Wir sind so oft gar nicht so bewusst. Aber wir sind nicht der Schwanz, wir sind der Kopf. Hat mein guter Freund aus England früher mal gesagt. Wir Alten kennen das noch. Zweiter Punkt. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung und das heute schon. Wir müssen nicht nur irgendwie auf die Ewigkeit linsen, denken, oh, da wird alles irgendwann mal gut. Nein, wir sind heute schon gesegnet mit jeglicher Quatsch. Ich habe die Stelle euch unterschlagen. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, steht in Epheser 1, Vers 3. Was heißt das anders als das, dass uns jede geistliche Versorgung, alles, was wir an geistlicher Versorgung benötigen, uns heute, jetzt und hier schon zur Verfügung steht? Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, um uns mit all dem versorgen zu können. Brauchst du Weisheit? Bitte Gott. Steht fast wörtlich so auch in der Bibel. Wir haben eine Fülle von Gaben bekommen von Gott, die wir benutzen dürfen. Brauchst du Erkenntnis? Bitte Gott. Brauchst du ein prophetisches Wort? Bitte Gott. Brauchst du irgendwas an geistlicher Stärke, Kraft, Zuspruch? Bitte Gott. Und er versorgt uns auch in der Welt. In dieser Welt. Er versorgt uns auch mit diesen natürlichen Dingen, von denen wir es eingangs hatten. Und da kommt dann diese Stelle zum Tragen. Und deshalb, weil er uns versorgt, sagt er auch, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Und damit komme ich auch zum Schluss. Was mache ich denn jetzt damit? Vorhin habe ich zitiert, dass Gott möchte, dass möglichst viele Menschen in diesen Genuss dieses schier unermesslichen Versorgungspaket kommen. Und die Stelle, die wir jetzt in Matthäus 6 gelesen haben, die endet auch nicht da, wo ich es aufgehört habe zu lesen. Die geht nämlich noch weiter. Gott versorgt uns, aber er versorgt uns auch zu einem Zweck und mit einem Ziel. Und das sagt er hier ab Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Also sorgt euch nicht um all diese Dinge, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Gottes Sorgen für uns hier auf der Erde hält uns den Rücken frei. Oder Gott hält uns damit den Rücken frei. Er sagt, guck, ich möchte noch ganz viele erreichen mit dieser guten Nachricht, dass ich eine ewige Perspektive habe mit einer Ewigkeitsversorgung, einem unermesslichen Versorgungspaket. Ich möchte noch ganz viele damit erreichen. Ich möchte dich und dich und dich und dich und mich gebrauchen, diese Leute zu erreichen, diese gute Botschaft rauszutragen. Aber weil ich weiß, dass ihr nicht alles gleichzeitig machen könnt, deshalb halte ich euch den Rücken frei, dass ihr euch nicht auch noch Sorgen machen müsst um alles Mögliche, sondern ich sorge für euch, damit ihr tun könnt, wofür ich euch berufen habe, was ihr tun sollt. Und das ist eine befreiende Nachricht. Und ich denke, das darf uns auch befreien davon, dass wir nicht in diesen Panikmodus verfallen, von dem ich am Anfang gesprochen habe. In diesen, boah, ich muss jetzt ganz viel Klopapier kaufen. Oder was immer mir wichtig sein könnte. Spaghetti, bergeweise von Reis und Tomatensauce und Thunfisch und keine Ahnung. Ich habe es alles aufgezählt, was ich gern habe. Aber ich muss nicht in diesen Modus fallen, wo ich dann sage, oh, ich muss jetzt mich um all dieses Bemühen und schnell und diesen Panik und kaufen, sondern ich darf Vorsorge betreiben in einem guten Maß, im Vertrauen. Ich habe eh keine Ahnung, ob es das Richtige ist. Ich habe keine Ahnung, ob das reichen wird. Ich kann so viel kaufen, wie ich will. Ich weiß es eh nicht. Am Ende weiß ich auch nicht, ob mir plötzlich das Haus unterm Hintern zusammenbricht mit all den Vorräten, die ich im Keller habe, und dann sind sie eh weg. Am Ende bin ich immer angewiesen und sind wir alle angewiesen auf Gott, auf seine Gnade, auf seine Führung, auf seine Versorgung, auf das, dass er für uns guckt. Und das tut er auch. Und das sagt er uns auch zu. Gott möchte mit uns als Mitarbeitern unter seiner weisen Führung sein Reich ausdehnen. Und weil er weiß, dass wir nicht alles gleichzeitig können, sorgt er dafür, dass wir den Rücken frei haben, ihm zu dienen. Was heißt das zum Beispiel in Situationen wie wir es jetzt kürzlich hatten? Gott hat uns aufs Herz gelegt, großzügig zusammenzulegen für unsere Geschwister in Kenia. Und wir haben es getan. Und für manchen wird es, wahrscheinlich für uns alle, wird es irgendwo ein großer Schritt gewesen sein. Ein gewisses Risiko sind wir eingegangen, oder? Wir haben von dem, was wir haben, angesichts dessen, dass wir selber sehen, alles wird teurer, ich weiß auch nicht, wohin die Reise geht, haben wir großzügig zusammengelegt. Und das dürfen wir auch und das können wir auch im Wissen. Wir haben uns von Gott gebrauchen lassen und etwas zu tun für die anderen im Wissen, Gott versorgt uns auch. Und das, von dem wir gegeben haben, ist ja auch das, was wir von Gott gekriegt haben. Das war gut. Und das dürfen wir auch tun. In solchen Situationen dürfen wir vertrauen, was ich weitergebe. Gott versorgt mich. Wenn ich auf ihn höre, ist alles gut. Wir müssen auch keine Angst vor Seuchen und Pandemien haben. Damit will ich auch da nicht sagen, dass wir nicht vorsichtig sein sollen. Also möchte jetzt nicht falsch zitiert werden. Aber wenn wir ins Mittelalter gucken, dann stellen wir fest, oder so in die Kirchengeschichte rückwärts gucken, dann sehen wir, dass die Menschen dort, die Christen dort, eigentlich immer alles aus einer Perspektive der Ewigkeit heraus betrachtet haben müssen. So nach dem Motto, wir haben hier gerade die Pest. Die Pest ist tödlich. Tödlicher, als wir uns manches vorstellen können. Aber so what? Da draußen ist mein Nachbar, dem geht's gerade dreckig. Und ich werde jetzt hingehen und ich werde ihn pflegen. Und riskiere dabei mein Leben. Und wenn Gott will, werde ich es überleben. Und wenn Gott nicht will, sehen wir uns in der Ewigkeit. Das ist schon ein starker Tobak. Und natürlich müssen wir uns dabei auch immer überlegen, wie, ich habe ja noch Familie. Aber auch Luther kam in so eine Lebenssituation mit seiner Familie, als es gerade, ich weiß nicht mehr, welche Seuche es war, aber auch eine Seuche hatte. Also, und der hatte auch Familie, die zu versorgen war. Der ist hingegangen zu den Leuten, hat sie gepflegt und seine Frau. Ich denke, wir müssen lernen, und dann fasse ich mich an meine eigene Nase, lernen, die Situationen, in die wir kommen und in die Gott uns auch führt, aus der Perspektive der Ewigkeit heraus zu betrachten. Wir haben unser Bürgerrecht in den Himmel. Das kann uns keiner rauben. Wir verlieren nichts mehr. Wir verlieren im schlimmsten Fall unser Leben. Und das ist auch nicht schön. Wir leben ja alle gerne. Ich will jetzt hier nicht so ein komisches Zeug daherreden oder falsch verstanden werden. Aber trotzdem, manche Risiken dürfen wir eingehen aus dem Wissen heraus. Wenn Gott das sagt, du sollst das tun, verliere ich nichts am Ende. Müssen wir uns also nun vor Inflation, Gasknappheit, Blackout, Pandemien und dergleichen fürchten? Nein, das müssen wir nicht. Wir müssen darin klug umgehen, aber fürchten, eine Panik uns mitreißen lassen, den Nachrichten mehr glauben als Gottes Wort, müssen wir nicht. Vielleicht müssen wir uns zwischendurch noch überlegen, in der Zukunft manche Sachen, die wir als Gemeinde gewohnt sind, zu tun, wie wir sie heute tun, das eine oder andere zu ändern. Vielleicht kommen wir tatsächlich mal in eine Situation, wo Heizen so schwierig wird, dass wir uns überlegen müssen als Gemeinde, hey, wir aktivieren unsere Holzöfen und bieten eine Wärmestube zweimal die Woche an. Was weiß denn ich? Aber das können wir dann uns überlegen, wenn es soweit ist. Und wenn es nicht soweit kommt, müssen wir auch keine Panik haben. Aber Gott wird uns auch dort dann führen, das Richtige zu tun und unseren Auftrag, den er uns gegeben hat, nämlich Salz und Licht zu sein in dieser Welt, auch auszuüben. Amen.